InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 92. Folge des InfektioPods, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Und wir, das sind Annette Hennigs.
Hallo.
Und Elena Terhalle.
Hi.
Und ich selbst, Till Koch. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt immer gerne an info@infektiopod.de oder folgt uns @infektiopod in den sozialen Netzwerken. Und worüber wir uns ja auch immer sehr freuen, ist, wenn ihr uns noch eine Bewertung bei den üblichen Musikdienstleistern anbietet, Spotify, Apple Music und so weiter.
Ja, heute ist Freitag, der 14.3. und wir berichten heute mal vom DZIF-DGI-Meeting. Das hat im Februar stattgefunden, vom 12. bis zum 15. in München. Und Till und ich sind da hingefahren und haben vor Ort viele Gespräche geführt und Aufnahmen geführt. Annette konnte uns leider nicht begleiten. Das war sehr schade, dass sie nicht mit dabei war.
Nächstes Mal.
Genau, nächstes Mal sind wir zu dritt unterwegs. Genau. Und wir haben euch jetzt mal heute drei Themen mitgebracht, drei Themenbereiche, über die wir heute sprechen wollen, zu denen wir auch Interviews geführt haben. Und zwar wollen wir einmal nochmal über Influenza-Impfstoffforschung sprechen. Das haben wir schon mal so über die Impfstoffe schon mal gesprochen, Ende letzten Jahres. Als zweites wollen wir über das große, große Thema Mikrobiom sprechen. Und als letztes Thema haben wir dann Qualitätsstandard in der Infektiologie. Und ich würde sagen, wir gehen direkt einfach mal in das erste Thema rein. Und zwar die Influenza-Impfstoffforschung.
Genau, ich mache noch mal so eine ganz kurze Einleitung zu Influenza. Das kann ich ja machen, obwohl ich nicht dabei war. Also tatsächlich sehr schade, aber diesmal hat es irgendwie nicht hingehauen. Genau, also Influenza kennen wir natürlich alle, ist eine Viruserkrankung in der Regel der oberen Atemwege, mild, selbstlimitierender Verlauf, tritt in der Regel saisonal auf, also auf der Nordhalbkugel eben dann im Winter. Mit in den letzten Jahren eigentlich immer so Peaks im Januar. Gerade kommen wir aus einer relativ schweren Welle wieder raus, muss man sagen. Und die Viren haben so verschiedene Mechanismen, wie sie sich quasi verändern können über die Zeit. Da gibt es einmal so kleine Punktmutationen, sogenannte Antigen-Drifts, wo es dann so keine Veränderungen, kleinere Veränderungen geben kann. Und dann gibt es das, wo man sozusagen Angst hat vor den sogenannten Antigen-Shift, wenn sich Influenza-Viren, die ja aus verschiedenen, das Genom besteht aus verschiedenen Teilen, wenn die sich sozusagen neu quasi kombinieren untereinander. Und dann können es eben zu ganz neuen sozusagen Viruskombinationen kommen. Es kann dann eben auch Viren, die im Moment vielleicht nur in den Vögeln zirkulieren oder in Säugetieren, können sich sozusagen untereinander vermischen und dann eben Virus entstehen, was dann eben ein pandemisches Potenzial hat. Es gibt Influenza A und Influenza B sind eigentlich so die Hauptviren, die Probleme machen bei den Menschen. Es gibt noch C und D. Und genau, im Moment war tatsächlich der Haupterreger an der aktuellen Welle Influenza A H1N1, also H, das sind so Oberflächenproteine, einmal die Hemagglutinase und die Neuraminidase, und die haben dann so verschiedene Varianten, H1 bis 19, N1 bis 11, und so sind eben dann, bilden sich diese Typen. Also wir hatten tatsächlich jetzt Influenza A H1N1 und Influenza B, die im Moment sozusagen die unsere Epidemie gemacht haben, so Winterepidemie. Und wenn man von den Impfstoffen redet, ist es so, dass eben die Impfstoffe, die aktuell zugelassen sind, immer quasi im Vorhinein, also ein halbes Jahr vor der oder fast ein Jahr vorher festgelegt werden von verschiedenen Expertengremien. Da gab es ja auch gerade etwas Aufregung in der USA, weil die gesagt haben, sie machen jetzt irgendwie nicht mehr mit und macht so. Und aber jetzt wurde sich ja doch nochmal zusammengesetzt. Und man guckt sich dann immer an, was zirkuliert gerade auf der Südhalbkugel, welche Stämme tut man in den Impfstoff. Und man hat bisher dann immer Kombinationsimpfstoffe gemacht mit verschiedenen Influenza-Typen, die da reingekommen sind, die genau proteinbasiert sind. So, und das Problem ist aber halt, dass man dann immer quasi so so ein bisschen Hit or Miss hat, weil man natürlich in die Zukunft so ein bisschen gucken muss, was könnte kommen, sucht dann Impfstämme aus, die man in den Impfstoff reintut. Und so kann es eben mal sein, dass man einen Impfstoff hat, der super gut passt auf das, was zirkuliert. Und es kann aber eben auch mal sein, dass man irgendwie voll daneben liegt und es kommt dann eben Virus, was man nicht erwartet hat und der Impfstoff funktioniert einfach nicht so besonders gut. Und da die aktuellen Impfstoffe eben tatsächlich auch eine Zeit lang brauchen, bis sie produziert sind, muss man eben tatsächlich auch so früh anfangen. Also ich weiß jetzt die genauen Daten nicht, aber es sind schon mehrere Monate, bis man eben diese Mengen produziert hat, um dann eben großflächig zu impfen. Und eine Idee ist natürlich nach dem Erfolg der Covid-mRNA-Impfung tatsächlich dann eben auch mRNA-Influenza-Impfstoffe herzustellen. Da gibt es schon welche, die jetzt in präklinischen und auch in präklinischen Studien sind. Und sozusagen die Vision ist natürlich auch vielleicht einen universellen Impfstoff herzustellen, der sozusagen stammunabhängigen Schutz induzieren kann. Genau, das war erstmal so die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zufügen wollt?
Nee, vielleicht nur so aus der klinischen Praxis auch beobachtet, dass dieses Jahr ja eine ungewöhnliche Influenza-Epidemie ist. Genau, das halt einfach vor allem die B, die ist ja typischerweise so ein bisschen nachgelagert, dem A-Gipfel sozusagen, dass es dieses Jahr nah beieinander lag. Und die B, ich habe mir jetzt immer so gemerkt, dass die ein bisschen weniger pathogen ist als die A und das scheint jetzt dieses Jahr aber auch nicht so ganz zu sein. Genau, also die sind auf jeden Fall dieses Jahr auch nicht pathogen, würde ich sagen. Und es ist so viel, dass ich zumindest auch in der Klinik viel sozusagen noch so Side-Effects, würde ich mal sagen, sehe, also so Komplikationen eigentlich, ne? Also so von Retropharyngealabszess zu Vaskulitiden, die darunter stehen, alles Dinge, die auftreten können, sonst eher selten sind, aber weil die Fallzahl jetzt so hoch ist, dass man, ich zumindest das jetzt alles sehe.
Ja. Ich sehe tatsächlich auch relativ viele Aspergillosen pulmonale jetzt in der Influenza. Ich meine, das weiß man ja bei Influenza, aber das ist doch einige Patienten, die das auch wirklich haben, auch schweren Befall der Lunge.
Das ist also bei uns auch unsere Intensivmediziner, die haben auch sehr geächtzt, muss man sagen. Also die sagen, das war auch wirklich ein großes Patientenaufkommen von Schwerkranken, also auch wirklich dann Beatmungs- und ECMO-pflichtigen PatientInnen, ohne jetzt das klassische Risikoprofil zu erfüllen. Ne? Aber gut, das klassische Risikoprofil von Influenza ist ja, das kann irgendwie jeden erwischen, ne? Also auch irgendwie den jungen, gesunden, ne? Genau.
Ja. Nee, und ansonsten vielleicht nur noch mal einmal zur Einordnung von diesen Stämmen, weil du hast ja schon gesagt, es gibt diese HA und N auf der Oberfläche und das ist alles super kompliziert, weil es gibt von beiden, weiß ich nicht, zig Varianten.
Ja, ja.
Und aber eigentlich für den Menschen ist ja auch wieder ganz einfach, weil es eigentlich nur drei relevante gibt, die im Menschen zirkulieren, ne? H1N1, dann gibt es H3N2 und dann gibt es Influenza B und das sind sozusagen die drei relevanten, die im Moment im Menschen zirkulieren und sozusagen das ganze Excitement in den letzten Monaten bis wenigen Jahren war ja um H5N1, also ein Stamm, der eigentlich noch gar nicht im Menschen zirkuliert und aber sozusagen jetzt eben in den, ne, früher in den Vögeln, dann in den Säugetieren, jetzt in den Kühen und so weiter und um den hat man sozusagen Angst, weil das ja ein neuer, potenziell ganz schlimmer Stamm sein könnte.
Genau, und es gab ja auch schon tatsächlich mehrere menschliche Infektionen, ne? Also in der Regel ja durch engen Kontakt mit Viechern oder Vögeln, aber ich glaube jetzt auch ein, zwei, wo man das nicht ganz genau feststellen konnte. Also das ist so, genau, es ist ja schon so ein bisschen droht, da bahnt sich ja schon wieder was an, ehrlicherweise, in der Zukunft, ne? Genau. Genau, und ihr habt ja dann mit Florian Krammer gesprochen, das finde ich ja richtig cool. Florian Krammer ist ja ist Professor für Vakzinologie an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai und der untersucht sozusagen Antikörperreaktionen auf RNA-Viren und insbesondere Influenza-Viren, macht aber auch Antikörperreaktionen auf Coronaviren, Hantaviren, also andere Viren und andere neu auftretende RNA-Viren und er und sein Team haben einen sozusagen universellen Influenza-Impfstoff entwickelt, der sozusagen, also befindet sich in klinischer Entwicklung, sagen wir mal so. Und er ist sozusagen nicht nur in Amerika mehr tätig, sondern auch jetzt wieder teilweise an der Infektionsmedizin der Uni in Wien tätig. Und ich bin sehr gespannt. Das habe ich mir nämlich noch nicht angehört, was er erzählt hat. Insofern.
Ja, wir haben uns auch sehr gefreut. Lass uns mal reinhören.
Genau. Ja.
Ja, genau. Jetzt stehen wir hier mit Florian Krammer. Vielen Dank erstmal, dass Sie mitmachen. Wir freuen uns sehr. Und genau, vielleicht fangen wir einmal mit der Frage an, weswegen war denn der Weg der Influenza-Impfstoffentwicklung so ein bisschen steinig oder weswegen haben wir immer noch nicht so einen Impfstoff, mit dem wir alle total zufrieden sind bei der Influenza?
Naja, die Impfstoffe sind ja an sich recht gut. Das Problem ist, dass sich das Virus sehr stark verändert oft. Einerseits die Viren, die eben in Menschen schon zirkulieren, das nennt man Antigenic Drift, ne? Die verändern sich fast jedes Jahr. Und das andere Problem ist halt, dass es immer wieder zu Sprüngen von tierischen Viren in Menschen kommt und dann zu Pandemien. Das hatten wir eben 1918, 1957, 1968 und 2001. Und das kann man halt schwer vorhersehen und da hat man dann natürlich auch keine Impfstoffe dafür. Aber die Technologien, die verwendet werden und die Impfstoffe, die verwendet werden, sind eigentlich recht gut und empfehlenswert. Natürlich sind die nicht perfekt. Da gibt es viele Möglichkeiten, die zu verbessern. Aber grundsätzlich funktionieren sie schon und man sollte sie auch verwenden, vor allem wenn man in Risikogruppen ist.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, und jetzt hatten wir schon über die Veränderung der Viren gesprochen. Was könnten denn jetzt mögliche Gegenstrategien sein, um diesen Veränderungen ein bisschen vorzubeugen in Zukunft?
Naja, da gibt es im Prinzip zwei Strategien. Die erste Strategie ist, dass man Stellen am Virus sucht, die das Virus nicht verändern kann. Und da gibt es einige. Da gibt es zum Beispiel interne Proteine, das Nukleoprotein, die sich eigentlich kaum verändern, die sehr konserviert sind. Das sind gute Targets für T-Zell-Impfstoffe. Andererseits hat man unterschiedliche Teile des Hämagglutinins, die Stammdomäne zum Beispiel, die funktionell konserviert ist, oder auch die Rezeptorbindung. Seite. Also es ist zwar ganz klein, aber die Aminosäuren, die dort sind, sind wichtig für das Virus, weil es an den Rezeptor binden muss. Das kann es schwer verändern. Und dann andererseits auch Neuraminidase und den M2-Ion Channel, also das ist ein Ionenkanal. Der hat ein kleines Stück 23 Aminosäuren, die eben auf der Oberfläche vom Virus aufscheinen. Die sind auch recht konserviert. Also da gibt es schon einige Strategien, wo man eben Teile des Virus attackiert, die das Virus nicht so leicht verändern kann. Die andere Strategie ist natürlich, wir haben das Problem, diese Influenza-Impfstoffe müssen natürlich immer zu den Stämmen passen, die zirkulieren. Ne? Und das Problem ist, es dauert aber zeitlang, bis die Impfstoffe hergestellt werden. Und so im Normalfall hat man eben im Februar ein Meeting von der WHO und die schauen sich da an, ja, was zirkuliert bisher, wie gut passt das mit den Impfstoffstämmen zusammen, müssen wir das updaten. Dann beschließen die das im Februar für die Nordhalbkugel und dann dauert es im Prinzip bis August, September, bis der Impfstoff verfügbar ist. Und während der Zeit haben wir natürlich Winter auf der Südhalbkugel und da kann sich noch viel ändern. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Und was da jetzt ansetzt, sind neue Impfstofftechnologien basierend auf mRNA-Impfstoffen. Da sehen wir, die könnten natürlich diese Entscheidung, weil es nicht so lange dauert, den Impfstoff umzustellen, viel schneller treffen. Und die könnten sich zum Beispiel im Juli zusammensetzen und dann im Juli schauen, naja, was passiert in Australien, was passiert in Argentinien, was zirkuliert. Und basierend auf der Zirkulation, basierend auf den Daten dann den Impfstoff zusammensetzen. Und der könnte natürlich besser zu dem passen, was dann im Norden zirkuliert. Also es gibt die zwei Strategien.
Super. Und wenn wir jetzt nochmal über die Neuraminidase als Ziel sprechen, die war ja bislang nicht Inhalt der bisherigen Influenza-Impfstoffe, richtig? Die hatten eher die Hämagglutinase als Ziel, ne?
Also die sind schon im Großteil der Influenza-Impfstoffe drinnen, gerade bei inaktivierten Viren oder lebend aktivierten Viren. Aber was wir sehen ist, dass die Immunantwort auf die Neuraminidase, das ist eben das zweite Oberflächenprotein, recht schwach ist. Und das ist inkonsistent. Also manchmal sieht man es, manchmal sieht man es nicht. Und das hat auch damit zu tun, wie die Impfstoffe produziert werden und wie die Neuraminidase, das Protein dort wirklich gefaltet ist, ob das wirklich noch stabil ist oder ob es zerfallen ist. Aber idealerweise hätten wir gern Impfstoffe, die eine sehr balancierte Immunantwort auslösen, und zwar gegen Hämagglutinin und die Neuraminidase. Und wir wissen, dass die Immunantworten gegen Neuraminidase genauso schützen können wie Immunantworten gegen Hämagglutinin. Wenn man jetzt eine sehr, sehr ausbalancierte Immunantwort hat und sich das Hämagglutinin ändert und die Immunantwort gegen Hämagglutinin nicht mehr effektiv ist, hat man immer auch die Immunantwort gegen die Neuraminidase. Und das heißt, da arbeitet man jetzt an Strategien, um das zu verbessern, die Immunantwort gegen die Neuraminidase. Das kann man einerseits machen, indem man rekombinante Neuraminidase, die richtig gefaltet ist, in Überschuss diesen normalen Influenza-Impfstoffen zufügt, indem man an rekombinanten Neuraminidase-Impfstoffen arbeitet, die man zusätzlich zu den normalen Impfstoffen gibt. Gibt aber auch Strategien, wo man versucht, über mRNA-Impfstoffe mehr Neuraminidase herzustellen. Das könnte auch funktionieren, das ist auch noch in klinischen Studien. Also da tut sich einiges, wird eine Zeit lang dauern, bis wir sehen, ob das funktioniert und sich das durchsetzt. Aber es gibt gute Strategien dafür.
Ja, super. Und vielleicht die letzte Frage noch. Was ist die Rolle von so intranasalen Impfstoffen im Vergleich zu den intramuskulären, wie wir es lang machen? Ich meine, es gibt ja zugelassene für Kinder, aber genau, kommt das auch bei Erwachsenen?
Ja, bei Erwachsenen haben wir grundsätzlich das Problem, der Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist, der intranasale für Influenza, der ist recht gut. Also ich würde sagen, der ist eigentlich besser als der injizierte. Das Problem ist aber, als Erwachsene haben wir natürlich schon einiges an Basisimmunität gegen Influenza. Und das ist jetzt ein attenuierter Lebendimpfstoff. Mhm. Wenn man den Impfstoff einem Kind gibt, das im Prinzip sehr wenig Immunität gegen Influenza hat, dann kann der Impfstoffstamm ein bisschen replizieren, vor allem in der Nase, ne? Und daraufhin kommt es zu einer Immunantwort. Beim Erwachsenen ist es aber so, da gibt es schon viel Immunität. Das heißt, der sehr schwache Impfstoffstamm kann nicht mehr replizieren. Mhm. Und wenn er nicht repliziert, dann gibt es keine gute Immunantwort. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, wenn man sowas für Erwachsene will, bräuchte man eine andere Technologie. Aber der Vorteil ist natürlich, die meisten dieser respiratorischen Viren dringen über die oberen Atemwege in den Körper ein. Und injizierte Impfstoffe sind nicht besonders gut darin, Immunität in den oberen Atemwegen auszulösen, während intranasale Impfstoffe oder auch orale Impfstoffe zum Beispiel das können. Mhm. Und deswegen wäre es eben wichtig, dass man da an der Entwicklung arbeitet und da mehr dazu tut, weil da könnte man vielleicht im Endeffekt einen Impfstoff entwickeln, der wirklich auch einen Einfluss darauf hat, wie viel Virus weitergegeben wird und vielleicht Infektionen verhindert, statt Erkrankungen zu verhindern. Also es wäre sehr wichtig. Da gibt es auch viele Entwicklungen, aber es ist auch das meiste davon in frühen klinischen Studien.
Aber dann auch für Erwachsene oder jetzt auch nur für,
genau.
Für Erwachsene?
Also am besten wäre, wenn man das für Erwachsene und Kinder hätte. Ne? Wie gesagt, der für Kinder, in Kindern funktioniert der eigentlich recht gut. Und der hat natürlich auch den Vorteil, es gibt keine Nadel. Ist gerade bei Kindern ein großer Vorteil. Ja. Und der Nasenspray tut nicht weh. Ja. Also von dem her hat sowas viele Vorteile.
Ja. Ja, super. Ganz vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke für die Einladung.
Herrlich, ja. Auch sehr spannend. Also ja, ist ja schon cool, wie man da irgendwie ganz neue Ideen dann irgendwie hat. Und ich glaube, da hat Covid ja auch echt viel gebracht, dass das wirklich diese ganze Technologie-Plattform irgendwie so weit nach vorne gebracht hat, dass das jetzt wirklich, also man kann sich ja schon vorstellen, dass das funktioniert, ne? Also insofern.
Mit mRNA. Cool. Ja, ich fand's das Immunologische natürlich auch total spannend. Ich habe auch einen wunderbaren Versprecher von mir bemerkt. Das ist natürlich das Hämagglutinin, das HA, nicht das die Hämagglutinase. Naja, egal. Und die Neuraminidase. Alles gut. Nächste. Aber sozusagen, ich sage einfach die Abkürzung jetzt immer genau. Das sozusagen, wenn man, der hatte auch ein cooles Slide, nämlich bei seinem Talk, wenn man sich so vorstellt, dass NA und HA sozusagen nebeneinander in der Membran eben stecken als Oberflächenmoleküle, dass es dann halt so eine krasse Immunodominanz von dem Hämagglutinin, von dem HA gibt und das einfach viel mehr, ja, viel immunogener ist und deswegen es gar nicht so leicht ist, sich sozusagen Impfstrategien zu überlegen. Genau, hat er ja im Prinzip gesagt, ne, entweder, dass man sozusagen künstlich vielleicht einen Booster oder sowas macht, nur mit der Neuraminidase, mit NA drin, oder dass man bestimmte Regionen, also diese Stammregionen sozusagen eben nicht die oben sind, von dem HA nimmt und die damit nochmal gezielt impft, und vielleicht konservierte Epitope, also die sozusagen über alle Influenza-Viren gleich sind und die auch nicht so schnell verändert werden können, weil sie aus bestimmten Gründen wichtig sind fürs Virus, genau, dass man die sozusagen nimmt und damit impft, ne? Ja. Ja, und weil er Covid angesprochen hat, ich fand es auch nochmal vielleicht auch eine interessante Side-Note, dass wir haben ja im Moment den Vierfach-Impfstoff, Influenza-Impfstoff, und das wird ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bald nur noch ein Dreifach-Impfstoff sein, weil einer von den B-Impfstoffen rausfliegt, weil ja diese Yamagata-Linie sozusagen seit 2020 nicht mehr gesichtet wurde, ne? Ja. Auch irgendwie interessant.
Ja, und dann glaube ich, hat man eher Angst, dass die dann durch Laborsachen eher wieder eingeführt wird, wenn man damit arbeitet, ne? Mit dem vierten. So habe ich das auf jeden Fall nachgelesen, dass deswegen sagen die wollen ja noch einen Dreifachimpfstoff haben.
Ah, okay, wobei das ist ja anders als bei Polio, ne? Das sind ja sozusagen komplett inaktivierte Viren.
Eigentlich also
die können, glaube ich, nicht mehr, Rückmutation wird es da nicht geben, glaube ich. Nee. Aber ja, ich glaube, man macht nur so viel, wie man muss, so,
genau,
ne? Von den Linien. Mm, ja.
Aber das stimmt, ja, das ist auf statt die FDA rausgegeben, also es ist tatsächlich ein trivalenter Impfstoff für den nächsten Jahr.
Ja, genau. Ja.
Ich habe auch hier von Pai schon Stimmen gehört, das wird in Deutschland wahrscheinlich auch so sein. Ja. Ich nehme an, dass sozusagen diese Unterscheidung in normale Dosis und Hochdosis, wo einfach die vierfache Menge der Oberflächenproteine drin sind, dass das sozusagen, ne, und die erhöhte Dosis dann für die Älteren oder Immungeschwächten, dass das wahrscheinlich trotzdem bleibt.
Ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Denke ich auch, ja. Spannend. Ja, dann gebe ich jetzt mal die Fackel oder den Staffelstab oder wie auch immer weiter zum Mikrobiom, würde ich sagen.
Ja, genau. Ist jetzt auch, also genau.
Harter
Schnitt, genau. Genau, Ellen hat es angekündigt als so ein ganz großes Thema und das ist es inhaltlich natürlich auch. Ich glaube, wir sind alle gar nicht so die Expertinnen und Experten, ich zumindest nicht. Ich fand aber den Talk so interessant. Also genau, es war so ein Guest-Speaker auf der Konferenz, der hieß Kevin Foster von der Universität in Oxford und der forscht sehr sozusagen jetzt, das ist eher Grundlagenforschung, würde ich sagen. Er forscht sozusagen nah an den Bakterien, würde ich mal sagen. Genau, und hat sich damit beschäftigt mit der Rolle von Bakterien im Darm und auch der Rolle, die sie bei Krankheitsabwehr auch spielen. Und der Titel von dem Talk, den er hatte, war Competition and Warfare in Bacteria and the Gut Microbiome. Also es ging darum, wie verschiedene Bakterienspezies innerhalb dieses Darmmikrobioms miteinander interagieren und wie sich die Zusammensetzung von dem Mikrobiom auf pathogene Darmkeime und damit auch auf menschliche Krankheit eigentlich auswirkt. Und das coolste Slide war ganz am Anfang, wo er erstmal gesagt hat, die Darmbakterien, die wir so haben, sind alle ziemlich aggressiv und haben sozusagen ein ganzes Arsenal an Waffen und an sozusagen, auf Englisch heißt es immer so ein Armamentarium, also irgendwie so, genau, stelle ich mir immer so eine Mittelalter-Rüstkammer vor, genau, die die Bakterien alle dabei haben. Und er hatte so ein cooles Slide, wo er das unterschieden hat in so Nahkampfwaffen, also so Schwerter und so Fernkampfwaffen, so Pfeil und Bogen. Und dann genau diese verschiedenen Systeme, fand ich aber ganz anschaulich, weil die sozusagen sich unterscheiden. Danach müssen die beiden Bakterien, die jetzt miteinander kämpfen, müssen die sozusagen direkten Zellkontakt haben oder können die über kleine Moleküle, über Proteine, über Membranvesikel oder so miteinander irgendwie sich bekämpfen. Und genau, sein Lieblings war da so ein Typ 6 Sekretionssystem, was er dann mit so einer Speargun irgendwie verglichen hat.
Ich muss sagen, es war sehr, sehr, schon sehr, sehr grundlagenforschungmäßig, aber er hatte so tolle Bilder dabei auch noch, dass man das auch als Nicht-Grundlagenwissenschaftlerin verstanden hat.
Fand ich. Genau. Und vielleicht können wir einmal reinhören. Das ist leider, genau, die Soundqualität, ihr werdet es gleich hören. Ich hatte nicht das allerbeste Mikro mit, sondern haben es einfach mit dem Handy aufgenommen. Genau, die Soundqualität ist so ein bisschen mäßig, deswegen kann ich danach das nochmal kurz das Wichtigste zusammenfassen. Aber vielleicht hören wir einmal schnell rein.
Okay, so I'm here with Kevin Foster from the University of Oxford, and we just heard an excellent talk on the gut microbiota. And maybe you can summarize the most striking points there. You said, for example, that bacteria are aggressive, but also strategic in how they behave towards each other.
Yeah, that's right. So so my laboratory is interested in how bacteria interact with each other, how they affect each other, but also how they affect us. But in terms of the way they interact with each other, what we found is that often bacteria display a lot of aggressive traits. And by that, I mean they carry a whole range of mechanisms that they use to compete and outcompete other bugs in the gut and in other contexts. To give you an example, my favorite one is called the type 6 secretion system, which you may have heard of or not. And this is like a molecular spear gun that bacteria fire out from their cells into other cells and delivers a toxin which will kill competing strains. And obviously this biology is amazing and fascinating, but it also begs the question of whether we can harness these mechanisms and these kind of bacteria to ultimately attack and kill pathogens without using antibiotics.
You spoke a lot about bacterial networks, so how different strains of bacteria that compose the very complex gut microbiome interact and influence each other. And you used the terms diversity and complexity. Can you maybe elaborate a bit on what you mean by those two terms?
Yeah, no problem. So obviously the gut microbiome is not just one bacterial strain or species. There's hundreds in there. And it can be difficult to understand, you know, how that works. It becomes essentially a complex system, you know, where a network of species are all interacting and affecting one another. But what we've tried to do is kind of simplify our understanding of this by asking a relatively simple question, which is how does the composition of the gut, i.e. which species are there, influence the ability of a pathogen to grow? And so we're interested in my lab in the Enterobacteriaceae. Examples of that are, Salmonella, Enterica, and Klebsiella pneumoniae. And there's others in there too that are important pathogens. And so what we've been doing is just taking, just in test tubes initially, just growing up gut bacteria, either on their own or in a big community, different diversities, a different number of species, different compositions. And then we just drop the pathogens in there and see, ask, can they grow? So it's a simple idea. And what we find is if you have very diverse communities, these tend to be much better at stopping the pathogen growing than the simple ones. And so that's the notion of microbiome diversity being beneficial. So the idea is that if you have a diverse microbiome, it's more likely to stop a pathogen growing. What's the complexity angle? Well, the fact is the composition, so which species are present, also matters. So take a 10-species bacterial community. Not all 10 species are the same. Yes. Some will be very effective and some won't. And what we found is that the impressive ones, the ones that really inhibit pathogen growth, tend to be competing strongly for the pathogen for basic nutrients.
Yes.
And so the complexity angle is that not all of them work, but actually, and some do. And initially, we were confused about why some were working and some weren't. And so it was formerly a complex problem. But by now, we've realized that you can explain this by a simple principle, which is nutrient competition. So in addition to the presence of bacterial, interbacterial competition via these mechanisms like the type 6 secretion system, which I mentioned earlier, they're also competing over just basically over food, over nutrients. And what we think is that a diverse microbiome is beneficial because fundamentally it's depriving the pathogens of the nutrients they need to grow. So if we can identify which bacteria do this, then we're in a powerful position to potentially to provide those as biotherapeutics and limit the ability of an invading pathogen to grow.
Yeah, and for me, the gut microbiota, the beneficial bacteria in the gut compete for the carbohydrates with the pathogen, that intuitively makes sense. But in your talk, you talked about a very interesting point that competition within the gut microbiota, within the beneficial bacteria, could also be beneficial for the ability to fend off pathogens.
Yeah, that's right. I mean, fundamentally, the way the gut microbiome has evolved is that, there's food provided by the host, both in terms of what we eat and also from epithelial surfaces. So in the gut, mucus secretions and other things provide nutrient sources. So there's a lot of diverse nutrients in there. And in response, the gut bacteria have evolved to make use of those, but also compete with others and try and make the best use they can. So that competition, which evolves just naturally from this environment, is beneficial because what it means is that if there is a carbon source in the gut, you can be relatively likely there will be a bug in there to eat it. Mm. And so the sort of what emerges from all this competition is a system where actually pathogens, face a challenge getting in. So when they arrive, there may often be a bug that's there to compete with them. But not always, right? Because if you take antibiotics, or indeed if you think about infants who are developing the microbiome, there are cases where there is this vulnerability where gut bacteria are either not colonized yet or have been suppressed by antibiotics. And now there is a lot of free sugars and a lot of free carbohydrates. And under these conditions, the pathogens can really get in. And we think these are the conditions where therapeutics will be most powerful.
Great, great. And then just lastly, you also mentioned that spatial ecology. So which bacteria sits where exactly in the gut lumen is also like a whole added layer of complexity, right?
Yeah, that's right. So the human gut is obviously a complex, very complex system. It has a lot of changes in pH, a lot of changes in oxygen levels, both along the gut, but also as you move from the edge of the gut, the epithelial cells, where there's more oxygen, to the middle of the gut, the gut lumen. And simply put, it may well be in a test tube that we find two gut bacteria compete very strongly, but then when we put them into the real gut system, that they never meet. So we really need to know where the bugs are in addition to what they're doing. And that spatial ecology is going to be something that's very important, I think, also for identifying which gut bacteria compete most strongly with these pathogens. They've got to be in the same place, and they've got to use the same food.
Yeah. Thanks, Hugo. Thank you very much. Fantastic. Thank you.
Ja, ist mega spannend, finde ich. Also diese ganze Mikrobiom, ich glaube, ganz viel davon, also was man so jetzt nicht auf so wissenschaftlichen Kongressen, aber so da ist ja auch ganz viel Voodoo und Pseudoscience irgendwie mitgemacht mit irgendwie Mikrobiomaufbau und bla bla bla. Aber ich glaube, da haben wir so viel noch überhaupt nicht verstanden. Und das klingt ja wirklich cool. Das ist ja wie so ein wie so ein Strategiespiel, dann, ne? Wer ja. sitzt wo und dann der eine hinter der Schießscharte und so, das ist schon echt, voll. Das ist schon cool. Ja.
Ja. Ja. Ja, ich fand ein paar Sachen schon aber auch interessant, also unter anderem, dass es sozusagen für dieses Mikrobiom halt gar nicht nur gut ist, wenn sich die Bakterien alle gegenseitig unterstützen, ne? Das ist ja so ein bisschen drauf eingegangen, sondern dass bei diesen Netzwerken irgendwie gut ist, wenn die in Competition zueinander sind und sich auch gegenseitig so ein bisschen das Wasser abgraben, die Bakterien, die halt im Darm sind, weil das wohl dafür sorgt, so habe ich ihn verstanden, dass es erst eben dann alle Pathogene, die ankommen, halt auch gleich so ganz doll in Competition sind und es immer jemanden gibt, der das Futter im Zweifel wegfrisst.
Ja. Mega spannend.
Ja. Ja. Genau, das war ein kurzer Eindruck vom Mikrobiom. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon direkt zum dritten Thema über, ne?
Genau. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal zu den Qualitätsstandards in der Infektiologie. Jetzt gehen wir weg von der Grundlagenforschung, mehr in die infektiologische Versorgung in Deutschland. Genau, und da haben wir zwei Interviews geführt. Ich möchte mit dem ersten Interview erstmal anfangen. Und zwar haben wir da mit Norma Jung gesprochen, die ist Professorin und Oberärztin an der Uniklinik in Köln. Die ist nicht nur Ärztin, sondern auch Diplom-Chemikerin, habe ich jetzt herausgefunden. Und sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie und natürlich auch Infektiologie und ist aktuell Vorstandsmitglied der DGI. Und mit ihr haben wir einmal darüber gesprochen, wie die aktuelle Lage der Infektiologie ist in Deutschland und was die Ziele auch sind für die Infektiologie in Deutschland, jetzt auch von der DGI, also der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Interview und dann können wir danach ein wenig darüber mal diskutieren.
Wir sind hier mit Professor Norma Jung von der DGI und vielleicht fangen wir einmal damit an, so einen Überblick zu geben über Infektiologie und ABS in Deutschland. Wie ist es an den verschiedenen Standorten? Wie ist es an den Unikliniken? Wie ist es an den nicht-universitären Häusern?
Also die Sache ist, da ist, glaube ich, eine sehr große Heterogenität. Also es gibt zum Teil wirklich Teams, die nur infektiologische Konsile machen. Es gibt Teams, die dann nur ABS machen, aber es gibt auch große Überlappungsbereiche. Woran das liegt, da gibt es sicherlich verschiedene Gründe. Das liegt bestimmt auch an den Stellen, das liegt auch an der Verfügbarkeit von Infektiologinnen. Deswegen geht das oft auch durcheinander. Und ich glaube, wichtig ist nochmal hervorzuheben, infektiologisches Konsil ist dafür da, komplexe Infektionen oder auch nicht infektiöse Inflammationen am Krankenbett zu diagnostizieren und Therapie- und Diagnostikempfehlungen zu geben, während ABS oder besser gesagt AMS, also betrifft ja alle antimikrobiellen Substanzen, dafür da ist, Strategien aufzustellen, die generell wichtig sind. Also zum Beispiel ein Flow für die nosokomiale Pneumonie und schaut, dass eben auch dort nach diesen besten Richtlinien auch gehandelt wird.
Also wir haben gesagt, das ist eine große Heterogenität in der Versorgung mit Infektiologie, aber auch ABS in Deutschland gibt. Ist noch längst nicht an allen Häusern etabliert. Was könnte denn helfen auf dem Weg dahin, dass also Infektiologie und ABS auch an mehreren Standorten zum Tragen kommen? Und was wären sozusagen in der infektiologischen Weiterentwicklung in Deutschland, was sind Ziele? Wo wollen wir hin gemeinsam?
Also wir wollen einfach eine flächendeckende Versorgung mit guter infektiologischer Betreuung in allen Häusern haben. Und dafür brauchen wir zum einen eben Abrechnungsmöglichkeiten, das sehen wir überall. Aber wir müssen jetzt auch erstmal Standards definieren. Also ich glaube, gerade so für die Infektiologie sind Qualitätsstandards allgemein noch nicht so bekannt. Und deswegen haben wir auch gerade uns zusammengesetzt und Qualitätsstandards mal definiert. Und die sind jetzt gerade in DMW auch veröffentlicht worden. Ich glaube, es ist gut, wenn man die einfach als Grundlage nimmt und auch als Hilfestellung für alle Kolleginnen und Kollegen, damit sie einfach auch erklären können, was bedeutet infektiologische Arbeit und die als Grundlage nehmen, um sie zu implementieren.
Gut, als wir das Gespräch geführt haben mit Norma Junge auf dem Meeting, da war dieser Artikel in der DMW noch nicht publiziert, über den sie gesprochen hat. Titel des Artikels ist Qualitätsstandards der Infektiologie in der stationären Versorgung. Über den wollen wir jetzt einmal ein bisschen uns unterhalten. Nur zur Info für euch, der Artikel ist auch auf der DGI-Seite verlinkt. Also ihr könnt euch den selber auch genauer nochmal durchlesen, wenn ihr Interesse habt. Wir werden den aber auch nochmal bei uns in den Shownotes auf jeden Fall verlinken.
Genau, also das ist tatsächlich eine ganz gute Übersicht, wie ich finde, einmal über die sozusagen Situation der Infektiologie in Deutschland aktuell. Es gab ja sozusagen lange den Infektiologen nur als quasi Zusatzweiterbildung für bestimmte Fachärzte, vor allen Dingen eben Internisten, Pädiater. Und jetzt so innerhalb der letzten 1 bis 2 Jahre haben ja dann viele Bundesländer, man muss sagen nicht alle, den Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie eingeführt. Also analog für Kardiologe, Gastroenterologe und so weiter gibt es jetzt also einen eigenen Facharzt, der geht 6 Jahre. Es gibt noch ein paar Länder, Bundesländer wollte ich sagen, also Niedersachsen, Brandenburg, die den sozusagen nicht haben.
Wisst ihr, warum das abgelehnt wurde von denen eigentlich? Wisst ihr nicht?
Nee, das war, also in Brandenburg, da hatte ich mal mit einem Kollegen gesprochen, das ist dann einfach, ja, wurde einfach abgelehnt sozusagen von der
Ärztekammer wahrscheinlich.
Ärztekammer, genau. Und in Niedersachsen weiß ich nicht. Und Hamburg ist ja jetzt also finally mit Anfang des Jahres auch dabei. Besser spät als nie, ne? Genau. So, und also das heißt sozusagen, wir haben jetzt diesen Facharzt und es gibt natürlich auch Weiterbildungspläne, aber was, und das hat Norma, finde ich, ganz gut gesagt, irgendwie fehlt, glaube ich, vielen KollegInnen so ein bisschen die Idee, was macht eigentlich ein Infektiologe? Also wir sind natürlich alle mal total nett und wenn man uns anruft, wir helfen ja auch in der Regel und gucken uns die Patienten an und geben irgendwie sinnvolle Ratschläge, aber was ist eigentlich so die Kernkompetenz? Also wir kathetern nicht, wir gastroskopieren nicht, wir bronchoskopieren nicht, also was machen die eigentlich den ganzen Tag, außer also irgendwie Patienten anzugucken und Akten zu wälzen? So habe ich manchmal so den Eindruck, werden wir wahrgenommen. Und dafür finde ich das tatsächlich ganz gut, dass einmal so ein bisschen beschrieben wird hier, was sollte denn eigentlich der Standard sein? Und man muss sagen, tatsächlich der Standard, und das sieht man ja auch so in der täglichen Tätigkeit, ist eigentlich, oder die Kernkompetenz ist das Konsiliarwesen, ne? Also infektiologischer Konsildienst, wo es ja auch mittlerweile für, also Konsil bedeutet, man ruft einen Infektiologen, wenn man jetzt ein komplexes Krankheitsbild hat und wie Norma auch sagte, sei es jetzt irgendwie infektiologisch, Inflammation oder nicht infektiologisch, einfach um das einmal mit erarbeiten zu können. Und das ist schon in der Regel, sind das komplexe Patienten, muss man sagen. Das ist zeitaufwendig. Es werden hier auch Zeiten sozusagen festgelegt, Zeitbedarf, dass man vielleicht auch so eine Ermittlung machen kann, wie viel Personal braucht man denn eigentlich, um jetzt eine Infektiologie an Krankenhaus X irgendwie vernünftig darstellen zu können. Und das ist tatsächlich auch realistisch, ne? Also Erstkonsil so 45 bis 60 Minuten ist tatsächlich, das ist auch in der Regel, entspricht auch so meiner Erfahrung, muss man ganz ehrlich sagen, dass das wirklich halt dauert, bis man dann den Fall durchdrungen hat, hingegangen ist, Patienten angeguckt hat, mit den Kollegen gesprochen hat. Und wir sind natürlich ein super interdisziplinäres Fach. Also ich kann ja jetzt nicht alleine entscheiden, was mit dem herzchirurgisch operierten Patienten oder mit dem Wirbelsäulenchirurgisch. Also da muss man natürlich mit den Chirurgen sprechen und das ist alles wirklich zeitaufwendig. Und dann kann man natürlich sagen, kann man das nicht telemedizinisch machen? Und da muss man sagen, ist die Antwort ganz klar nein, denn es gibt mittlerweile ja zu mehreren Erkrankungen, also führend jetzt mal genannt Staph aureus Bakteriämie, Candidämie, tatsächlich Daten, die zeigen, dass das Patienten-Outcome besser ist, wenn der Infektiologe hingeht oder die Infektiologin, ne? Und versus Telefon versus gar nicht, also in abgestufter Wichtigkeit. Also das ist bitte nochmal zentral hier hervorgehoben. Es gibt dann auch eine Liste, ne, was sollte gemacht werden im Konsil, die ist sehr ausführlich, entspricht in der Regel auch so das, was man macht, ne? Also Vorbefunde, Untersuchung, Diagnose, Diskussion, Konsiliarbericht, schriftliche Niederlegung, dass es auch nachvollziehbar ist. Also das dauert einfach Zeit. Der zweite Bereich, der aber auch natürlich nicht in irgendwelchen DRGs oder Ziffern sich niederschlägt, sind tatsächlich interdisziplinäre Konferenzen. Ich glaube, etabliert an vielen Standorten sind Endokarditis-Konferenzen oder Boards und auch Konferenzen zu komplexen Knochen- und Weichteilinfektionen, wo dann eben in interdisziplinärer Runde mit Radiologie und den jeweiligen Fachdisziplinen Patienten besprochen wird. Meistens, also bei uns ist das einmal wöchentlich tatsächlich. Und auch da gibt es mittlerweile Daten für Endokarditis, dass die Sterblichkeit reduziert werden kann, wenn Patienten interdisziplinär besprochen werden in so einem Board. Und das ist ja auch in der ESC-Leitlinie tatsächlich als ein zentraler Punkt mit Kernteam, mit dem Infektiologen oder der Infektiologin als Teilnehmerin des Kernteams, ist es ja festgelegt in der Leitlinie, über die man sich ja trefflich streiten kann, aber das muss man sagen, ist sicherlich gut niedergelegt da. Genau, und davon abgegrenzt wird tatsächlich dann Antibiotic oder Antimicrobial Stewardship, das hatte sie ja auch schon gesagt, was tatsächlich mehr so systematische, programmatische Infektionen sind. Und in einer idealen Welt hat man natürlich ein ABS-Team, wo dann der Infektiologe oder die Infektiologin ein Teil des Teams ist, neben MikrobiologInnen, klinischen PharmazeutInnen, gegebenenfalls noch Hygiene, weiteren klinischen Fachärzten, zum Beispiel Pädiatern. Und da kommen dann so Sachen wie Hausleitlinien, Therapieschemata und so weiter. Also gehört sicherlich auch dazu. Und jetzt haben wir natürlich das Problem sozusagen, dass wir jetzt diesen Facharzt für Infektiologie haben und auch einen Weiterbildungskatalog und das, wie gesagt, schwierig abzubilden ist in unserem sehr DRG versklavten System, wo einfach natürlich die Infektiologen unterm Strich keine Kohle machen, das muss man ganz klar sagen. Also wir machen keine DRGs und auch wenn wir das Patientenoutcome verbessern, ist das was einfach bei diesen multimorbiden Patienten durch so viele Faktoren so schwierig zu ermitteln ist, dass das tatsächlich immer ein Kampf ist, so ein bisschen die eigene Daseinsberechtigung
gründen.
Ja, darzulegen, ne? Genau. Also die Frage ist ja immer so, wie kann man Geld mit euch machen, ne? Und da muss man sagen, klar, wir machen jetzt nicht die TAVIs und die Endoskopien. Und das ist halt einfach so. Das ist das Abrechnungssystem im Moment in Deutschland, das so funktioniert. Und da müssen wir jetzt unseren Platz, glaube ich, suchen und erkämpfen. Und ich glaube, das Bewusstsein steigt und das Bewusstsein ist auch da. Und es gibt ja jetzt auch wirklich Krankenhäuser, die sagen, nee, wir wollen das jetzt auch und wir wollen investieren, weil wir sehen, das verbessert das Outcome. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Und da durch den Facharzt ist natürlich auch nochmal die Bedeutung dieses Faches absolut gestärkt worden, muss man ganz ehrlich sagen. Und da müssen wir gucken, dass wir da jetzt, glaube ich, gut weiter advocaten für uns, ne?
Genau, und ich finde, was Norma auch ganz schön gesagt hat, ist, dass das auch so eine Heterogenität innerhalb von Deutschland gibt. Ne? Es gibt auch Kliniken, die Qualitätsstandards, die jetzt formuliert haben, wirklich in diesem Positionspapier mittlerweile auch einhalten können, mit ABS-Team, mit infektiologischen Konsilen und mit den Boards. In vielen Kliniken in Deutschland ist es, glaube ich, so mittlerweile, dass es ABS-Teams gibt. Aber diese ABS-Teams meist ja aus, der Infektiologe dort gar nicht vorhanden ist, weil wir einfach gar nicht so viele Infektiologen in Deutschland haben. Und dass das häufig die Infektiologie in vielen Kliniken dadurch quasi schon ersetzt. Und das ist ja eigentlich, und das hat Norma auch schon, finde ich, ganz schön gesagt, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern komplexe infektiologische Fälle gehören in die Hände vom Infektiologen, der auch ans Bett gehen kann, sollte. Dafür haben wir gute Daten, dass das zum besseren Outcome führt. Und das finde ich einerseits so ein bisschen schade, dass sich das so ein bisschen so in der breiten Fläche so etabliert und die Infektionen so ein bisschen dadurch ersetzt werden. Andererseits ist es natürlich toll, wenn es ABS-Teams gibt und Leute in den Häusern sind, da wir nicht so viele Infektiologen haben, dann ohne Infektiologen auch, um zu gucken, okay, wie werden die Anti-Infektiva verordnet, einen Leitfaden einführen und einfach einen Blick darauf haben, dass wir nicht so eine vielleicht hohe Resistenzbildung haben und nicht so viel Anti-Infektiva den Patienten geben, wenn es nicht nötig ist. Also, aber ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, das wird jetzt durch die Krankenhausreform immer noch mehr kommen, weil ABS-Teams gefordert werden, aber keine Infektiologen, selbst wenn das Fragestellungen sind, wo eigentlich Infektiologen die fachliche Kompetenz bilden sollten und nicht, Internisten, die Weiterbildung zum ABS-Experten gemacht haben. Aber wir wissen ja auch, die Weiterbildung besteht letztendlich ja aus, Minimum muss man 4 Kurse belegen und dann kann man sich ABS-Experte nennen und eine Arbeit noch schreiben. Aber das ist doch nochmal was ganz, ganz anderes als eine infektiologische Ausbildung letztendlich zu machen, sei es die Zusatzweiterbildung oder der komplette Facharzt.
Absolut, finde ich auch. Wobei, und ich glaube, das ist wirklich das Problem, dass wir gar nicht so einen guten Überblick haben, wie ist die Lage, weil es gibt ja tatsächlich ABS-Teams oder ABS-Personen, die extrem engagiert, das wirklich irgendwie fast ersetzen. Genau, also nee, das hatte ich auch gesagt. Und aber ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist die Krux und deswegen finde ich dieses Paper eigentlich wirklich, wirklich gut, um wirklich nochmal aufzuzeigen, das ist was Hand in Hand geht, aber jeder hat seine eigene Fachkompetenz trotzdem. Und im Idealfall hat man alles an jedem Standort. Das ist natürlich nicht machbar. Man muss ein bisschen gucken, wo man bleibt. Ja, also ich finde es wahnsinnig spannend, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, auch mit der Krankenhausreform. Es gibt ja jetzt auch GBA-Beschlüsse, die irgendwie tatsächlich auch den Stellenwert von infektiologischer Versorgung nochmal erhöhen. Und ich glaube, die Probleme, die wir reinrennen in den nächsten Jahren, wird man ja eher noch mehr InfektiologInnen brauchen, ne? Also die Patienten werden älter, die werden viel aufgerüsteter. Es werden irgendwie Devices eingebaut, operiert. Also das geht ja alles nicht ohne einen Preis insofern, ja.
Ja, total. Ja, wenn ich darüber rede, weil ich finde, es hat natürlich Schnittmengen, Infektiologie und ABS. Ne? Ich male dann immer so zwei sich überlappende Kreise und sage sozusagen, ich stehe in der Mitte, weil ich beides irgendwie mache gerade. Also es ist sozusagen tatsächlich nicht das Gleiche und das ist auch an manchen Stellen wichtig, das abzugrenzen. Ich will das auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, insbesondere wenn es eben um diese komplexen Einzelfälle geht, dann ist es voll wichtig natürlich immer die Bakterien, die überall nachgewiesen worden sind, in- und auswendig zu kennen und die Resistenzmuster sehr genau zu beschreiben. Aber letztlich geht es ja eigentlich nicht um die Bakterien, sondern es geht eigentlich um die Patienten und deswegen muss man auch neben denen stehen und sich die sozusagen in Augenschein nehmen und es ist halt doch relativ häufig so, dass dann das Bakterium, was total resistent ist und vielleicht nachgewiesen wurde, dass wir das vielleicht dann doch nicht das Bakterium ist, nachdem wir unsere Therapie ausrichten. Das ist gar nicht so selten. Und wenn dann sozusagen die geneigte Mikrobiologin, ohne jetzt irgendwelchen Disziplinen zu nahe treten zu wollen, einfach nur im Labor sitzt und das per Telefonschalte macht, das ist halt nicht das Gleiche, als wenn jemand wirklich am Patientenbett steht, ne? Ja, genau.
Absolut. Wir brauchen mehr Infektiologinnen.
Das ist ein spannendes Thema und ich glaube, wir könnten jetzt auch zu dritt lange über dieses Thema diskutieren. Aber vielleicht hören wir uns jetzt einmal nochmal an, was Siegbert Rieck dazu gesagt hat. Er leitet die Abteilung für Infektiologie an der Universitätsklinik in Freiburg und hat seit 2023 eine W3-Professur für klinische Infektiologie und die Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Management von Staphylococcus aureus, Blutstrominfektionen und Endokarditis und aber auch Versorgungs- und Implementierungsforschung im Kontext infektiologischer Konsiliarservice und Antibiotic Stewardship. Also genau das Thema, was wir auch gerade diskutiert haben. Und wir haben ihn mal gefragt, wie so seine Erfahrung denn ist mit der Erfahrung und Umsetzung des infektiologischen Konsiliums in Freiburg. Und er hat so eine Delphi-basierte Online-Umfrage gemacht zur Identifizierung von Qualitätsindikatoren, bevor sie diese Publikation geschrieben haben im infektiologischen Konsiliums in Europa. Und das Interview wollen wir euch jetzt einmal zeigen.
Genau, also die erste Frage wäre, wie sind denn eure Erfahrungen in Freiburg mit dem infektiologischen Konsildienst? Also wie viele Menschen machen das bei euch? Machen das Oberärzte, Assistenzärztinnen? Und wie viele Patientinnen seht ihr so im Jahr oder betreut ihr mit Konsilien?
Das ist über die Jahre wirklich enorm viel mehr geworden. Man hat 2004, 2005 angefangen mit ein paar hundert Konsilien im Jahr und wir sind jetzt nach und nach auf über zwischen 2.500 bis 3.000 bettseitigen Konsilien, wo wir auch eine schriftliche Empfehlung machen gekommen. Da sind aber auch Folgekonsile dabei, ist nicht alles Erstkonsile. Ja. Personell ist es entsprechend auch gewachsen. Also man hat, am Anfang waren da zwei Ärzte, ein Oberarzt, ein Assistent, eine Assistentin aktiv und inzwischen sind es im Grunde plus minus drei Assistenten, Assistentinnen, die das machen und es gibt immer einen Oberarzt, der zugeordnet ist und entsprechend die Besprechungen macht am späten Vormittag und am späteren Nachmittag. Es gibt zwei Besprechungstermine normalerweise und die ganz komplexen Konsile, die werden zum Teil von den Oberärzten selber gemacht.
Ja, super. Und ihr habt ja auch eine Umfrage gemacht, wie der Konsiliarservice in Deutschland, aber auch international so ist. Und was waren da so die Ergebnisse? Was kam da raus?
Ja, ich fange vielleicht so an, dass wir uns selber hinterfragt haben, was machen wir 2.500 bis 3.000 Mal im Jahr und wir wissen gar nicht, ob's richtig ist. Man hat es eben so gelernt in der eigenen Schule damals in Freiburg, in der infektiologischen Schule da. Und das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir fragen mal nach, wie wird das international gemacht und kann man sich auf verschiedene Qualitätsindikatoren einigen. Und die Umfrage ging letztlich in 8 bis 10 Ländern. Das war eine internationale Umfrage. Man hat erfahrene klinische Infektiologen, Infektiologinnen befragt über ein Survey. Zunächst haben wir angefangen mit einer Literaturrecherche, haben festgestellt, es gibt eigentlich gar nichts Aufgeschriebenes an der Stelle, wie Konsilwesen, was es erbringt, die Dinge, was man erreichen kann. Da gibt es einiges an Literatur dazu, aber wie man das in der tagtäglich umsetzen soll, da ist wenig dazu geschrieben. Dann haben wir diese Umfrage aufgesetzt, 35 Qualitätsindikatoren und haben entsprechend um Zustimmung keinesfalls oder mittelmäßig oder ja, ist ganz wichtig. Und wenn entsprechender Konsens im Bereich 80 bis 90% da war, ist der Qualitätsindikator dann gewählt worden. Das war in einem Delphi-Verfahren in 2 Runden und am Ende sind 20 Qualitätsindikatoren rausgekommen in 4 Domänen. Das erste ist Vorgeschichte und Risikofaktoren der Patienten. Das zweite war Evaluation am Krankenbett durch die Konsiliarin. Das dritte waren die Empfehlungen, die ausgesprochen wurden hinsichtlich Diagnostik und Therapie. Und das vierte war dann das Reporting per se und die Art und Weise, wie man die Diagnosen und die Differentialdiagnosen strukturieren und stratifizieren soll.
Ja, super. Und du hast auch gerade in dem Talk einen super Punkt gemacht, dass es ja nicht reicht, das waren, glaube ich, deine Worte, wenn ich jetzt so paraphrasieren kann, dass es nicht reicht, dass wir InfektiologInnen das so auf den Zettel schreiben und dann liest es keiner, sondern wir müssen wirklich dafür Sorge tragen, dass die Information auch bei den behandelnden KollegInnen, aber auch bei den Patienten sozusagen ankommt. Ne? Und wie machen wir das denn praktisch? Wahrscheinlich müssen wir einfach miteinander sprechen, oder?
Ja, also da Kommunikation ist alles, das ist ja in allen Bereichen so. Also wenn man viel Konsile macht, merkt man das auch. Wir haben ja, das ist schon auch zeitintensiv, wir haben auch den Zeitbedarf erhoben, was ein einfaches und komplexes Konsil braucht. Und also das eine, was auffällt, ist, dass oftmals die Patienten, die Patientin, das erste Mal, dass jemand länger mit ihnen spricht und die Erkrankung erklärt, ist nicht selten dann die Infektion, die auf die Station kommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es in der Tat so ist, dass es nicht reicht, wenn die Infektiologen im Hintergrund, im Hinterzimmer wissen, wie es geht. Wir müssen es kommunizieren. Eine schriftliche Empfehlung ist Standard, ist klar, aber eigentlich auch nicht ausreichend. Das wissen wir inzwischen auch. Wir brauchen persönliche Kommunikation und das muss man an die Verhältnisse anpassen. Was man im Idealfall wird man im persönlichen Gespräch mit dem Anforderer, mit der Anfordernden das kommunizieren, was empfohlen wurde. Aber das muss man, das sind wir im Moment dabei auch zu klären, was sind da Modelle, die gut funktionieren.
Genau. Ich habe vielleicht auch noch mal eine Frage. Wir haben ja eben in den Vorträgen gesehen, dass es einmal infektiologische Konsile gibt und ABS-Konsile. Wie macht ihr das denn in Freiburg? Wie trennt ihr das? Gibt es auch ABS-Konsile oder sagt ihr, nee, das sind rein infektiologische Konsile, wenn konkrete Fragestellungen sind? Oder vielleicht magst du einmal erzählen.
Also bei uns ist es so aufgeteilt, dass es ein ABS-Team gibt, das natürlich auf das Fortbildung macht, Schulung macht, eine ABS-Visite macht. Aber sobald es jetzt ein etwas komplexerer Fall wird und es geht um eine patientenspezifische Beratung, dann ist das ein Fall für den Konsiliardienst. Und insofern ist es oft so, dass man, wenn man es gut organisiert, kann eine ABS-Visite auf einer Station, die auch viele Konsile anfordert, kann einen Teil der Fragen beantworten, die sonst als Konsil kamen, die zum Teil dann, wo man da auch sagt, oh komm, da muss man kein Konsil machen, das kann man so gerne. Das kann man in der ABS-Visite dann abarbeiten. Andererseits ist es aber so, dass auf den ABS-Visiten in gleichem Maße auch komplexe Fälle entdeckt werden, wo die Station gar nicht gemerkt hat, oh, da ist ja vielleicht noch was anderes im Hintergrund und dann triggert das ABS-Team ein infektiöses Konsil. Also die Faustregel ist, wenn immer es komplexer wird, dann sollte ein Konsiliar, eine Konsiliarin dazu.
Super, ganz vielen Dank.
Danke.
Sehr gerne.
Ja, ich finde, das hat es nochmal schön zusammengefasst, auch nochmal die Abgrenzung zum ABS-Tätigkeit oder auch ABS-Konsil gibt es in manchen Kliniken, ich glaube, es gibt es jetzt in den meisten, oder kenne ich jetzt eher nicht so, aber genau, nochmal diese Grenze. Ich habe auch mal so überlegt, ich glaube, weil man kriegt ja oft auch so Curbside-Anfragen, heißt es im Englischen, ne, dass man so in der Mensa mal gefragt wird, welche Info muss ich nochmal kurz vor Splenektomie geben und so. Und das kann man, glaube ich, relativ schnell beantworten, aber ich glaube, alles, was so über vielleicht 3 Minuten hinausgeht oder so, oder vielleicht 5 Minuten zumindest, das würde ich dann schon lieber nicht am Telefon, sondern irgendwie wirklich dann im Konsil. Und dann muss man sich die Leute, wenn das so komplex ist, den Fall allein zu erzählen, dann muss man sich die Leute auch ehrlicherweise meistens angucken, dann geht das nicht so schnell.
Hast du meine Minute, ne? Das ist mein Lieblingsanruf.
Genau.
Ja.
Ja, ist ja auch okay. Ich meine, diese kleinen Nachfragen muss es ja auch geben. Ne? Ich habe zum Beispiel bei uns jetzt häufig den Fall, ich bin oft rumgezogen und habe gesagt, Leute, müssen wir mal einen TEE machen, um nach der Endokarditis zu gucken. Und dann werden auf einmal sehr, sehr, sehr viele TEEs angemeldet, auch bei Fällen, wo es vielleicht nicht immer notwendig ist. Und dann habe ich jetzt eher gesagt, dann ruft halt an. Ne? Also meistens kann man das ja innerhalb von wenigen Minuten klären.
Das stimmt. Ja, aber es zeigt halt auch wirklich nochmal den Zeitaufwand, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt ja schon, dass viele Sachen, also ich merke das selber bei mir, wenn man dann am Computer sitzt und da irgendwie versucht, diesen Wust an Konsilen zu bearbeiten, wenn man nicht zum Patienten hingeht, übersieht man halt einfach Sachen. Ne? Also die Akte ist halt nur natürlich nur so gut wie das, was drin steht, und das ersetzt wirklich nicht den Patientenkontakt. Und ich glaube, das muss man einfach schon feststellen, dass dieser Zeitbedarf ist halt da und der muss irgendwie erfüllt werden, wenn man das auf vernünftigem Niveau machen möchte. So, das muss man jetzt, glaube ich, einfach mal so feststellen, ne? Genau.
Ja, ja, nebenbei geht's nicht, ne? Also sozusagen, man muss einen festen Stellenanteil dafür eigentlich schaffen.
Genau, stimmt. Genau. Ja. Und ich finde aber diese Synergie tatsächlich mit ABS, Konsil und Infektiologie, das ist bei uns, ist das ja jetzt auch mit ABS-Visiten, und da merkt man tatsächlich schon, dass viele Sachen dann schon sozusagen vorbesprochen sind. Ja, wir haben mit dem ABS-Team gesprochen, machen das und das. Das ist total sinnvoll und total gut, weil das sehr synergistisch arbeitet. Also wie Sigi das auch beschrieben hat, ne? Muss man sagen, so viel kann abgefangen werden durchs ABS-Team, und aber dann, ich bekomme dann auch so Anrufe, so, hier, guck nochmal und so. Also das ist schon gut, wenn man beides abbilden kann, auf jeden Fall. Ja.
Genau, und das muss natürlich aber auch ganz eng verzahnt sein, weil natürlich muss auch jemand mit infektiologischer Expertise im ABS-Team sein, ne? Weil genau, das will man natürlich nicht, dass man da mit zwei Stimmen spricht, aber ich würde auch sagen, man kann die Fragestellung eigentlich immer entweder in den einen oder in den anderen Topf tun, würde ich sagen, das geht
genau,
schon.
Genau, genau, ja.
Das waren vielleicht jetzt gute abschließende Worte, würde ich sagen, für den Teil und diese Folge. Genau. Wir können ja vielleicht einmal anteasern, wir haben noch eine Folge auf dem Meeting aufgenommen. Und zwar geht es da einmal um das Tuberkulose-Update. Da haben wir Christoph Lange interviewt. Genau, nur vielleicht einmal so für die nächste Folge schon mal. Aber ich denke, jetzt kommen wir erstmal zu den Fundstücken der Woche. Was habt ihr denn da mitgebracht, Annette?
Ich muss mal anfangen. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich, ich bin ein Opfer von Trendsportarten geworden.
Das klingt spannend.
Ja. Ich habe, also einmal habe ich angefangen, schon ein bisschen länger mit diesem tollen Wahnsinns-Pilates auf diesen mittelalterlichen Folterbänken. Es hat ja unterschiedliche Namen, aber ich hatte so einen kleinen fast Bandscheiben-Scare vor ein paar Monaten. Und seitdem ich damit angefangen habe, ich kann es sehr empfehlen. Es geht wahrscheinlich auch zu Hause auf der heimischen Isomatte, aber das ist sehr schön. Und dann habe ich noch was angefangen, und zwar so komisches Indoor-Cycling. Also da werden jetzt alle Radfahrer werden jetzt wahrscheinlich schreien, weil ich irgendwie in einem kleinen, fensterlosen, dunklen Raum sitze mit lauter Musik. Aber es gibt zum Beispiel auch so Taylor Swift-Themenklassen.
Cool.
Das ist von einer Dreiviertelstunde auf so einem Rad, wird motivierend angefeuert von einem Trainer und hört Taylor Swift-Musik. Also finde ich super. Cool.
Das ist Spinning, oder? Was ist das?
Das hat natürlich so einen fancy Namen, aber am Ende ist es cool. Spinning, und man macht das so ein bisschen, es ist super, also kann ich sehr empfehlen.
Nice, sehr cool.
Sehr gut.
Soll ich weitermachen?
Ja, mach mal.
Genau, ich habe wieder ein Buch mit, und zwar habe ich ein Fantasy-Buch diesmal angefangen zu lesen. Ich fühle mich ein bisschen wie in meine Jugend zurückversetzt. Genau, das ist so eine Fantasy-Serie. Ich glaube, sie hat drei Bücher. Der Autor ist James Eilington, und das erste Buch heißt An Echo of Things to Come. Fand ich sehr, sehr kurzweilig und so. Ist so ein bisschen so Fantasy, so klassisches Motiv. Also ist so sehr Game of Thrones-mäßig. Im Norden ist so eine Wand und die hält alles Böse zurück und so. Und jetzt, aber so ein bisschen dazu kommt noch so das Thema so Zeitreisen, was ich auch in Filmen immer ganz cool finde. Also darum geht es irgendwie auch. Es ist so ein bisschen.
Ja, ich habe als Fundstück der Woche diesmal einen Städtetrip mitgebracht. Ich war jetzt in Bordeaux und habe zum ersten Mal und kann das sehr empfehlen, mal Bordeaux kennenzulernen. Die Stadt, aber auch das Umfeld. Wir waren dann auch in Arcachon am Atlantik und in Saint-Emilion in der Weinregion. Also da weiß man wirklich savoir-vivre. Also ich kann es sehr empfehlen. Das ist mein Fundstück der Woche.
Das möchte ich absolut seconden. Da war ich vor Jahren nämlich auch mal. Es ist so schön. Ja.
Wow.
Finde ich sehr schön.
Gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
It's a wrap.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wenn euch diese Folge des Infektiopods gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns bewertet, habe ich am Anfang schon gesagt. Und wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu den Sendungen. Deshalb, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder sucht uns auf @infektiopod zum Beispiel bei Blue Sky. Bis zum nächsten Mal.